Kinderschutz Podcast. Wir hören von den Menschen, die Kinder und Jugendliche schätzen, schützen und stärken. Wir schauen in die Schubladen, die sonst geschlossen bleiben. Wir liefern wertvolle Informationen und Tipps, damit wir hinhören. Der Kinderschutz Podcast.
Ich begrüße alle Zuhörerinnen und Zuhörer zu einer neuen Folge des Kinderschutz-Podcasts. Und in dieser Folge wird es um KI und Kinderschutz gehen oder vielleicht um KI im Kinderschutz. Und mir gegenüber, ganz analog, live und in Farbe, sitzt der Professor Dr. Christoph Radewagen, der extra aus Osnabrück hier nach Koblenz gekommen ist. Und Christoph, ne, du bist eigentlich im Herzen, glaube ich, immer noch Sozialarbeiter, so wie ich auch.
Ich bin Sozialarbeiter,
genau.
Ich bleibe Sozialarbeiter.
Genau. Trotzdem hast du eine Professur für vor allem Handlungstheorien und Methoden der sozialen Arbeit, aber vor allem blutest du auch sehr doll für den Kinderschutz und da macht ihr gerade spannende neue Dinge in Osnabrück, gerade im Bereich auch KI. Da kommen wir gleich dazu und zur Vorbereitung dachte ich, wir sprechen erstmal ein bisschen wirklich auch über Medien insgesamt, weil KI ist ja, ich sag mal so, jetzt der neue heiße Scheiß. Aber in Familien, wenn ich mir angucke, und ich hatte jetzt vorher nochmal in die KIM-Studie geschaut, für all diejenigen, die die KIM-Studie nicht kennen, das ist das Mediennutzungsverhalten, was durch den Medienpädagogischen Forschungsverbund analysiert wird, und zwar in der Altersgruppe der 6- bis 13-Jährigen. Und da wir beide ja auch in der Elternrolle sind, bin ich über einige Befunde gestolpert und da steigen wir mal mit ein. 40% der Eltern sagen, dass das Internet ein super Streitthema ist und zwar dauerhaft und 43% haben angegeben, dass sie weniger mit ihren Kindern sprechen, weil das Smartphone irgendwie so ein Zeitfresser ist. Siehst du das auch so?
Ja, Katinka. Du siehst mich nicken, ja, das ist so, dass die digitalen Endgeräte doch den Alltag in den Familien immer mehr bestimmen und dass das zum Teil leider auch ohne Regeln abläuft, dass die Kinder unbegrenzten Zugang drauf haben, mit Inhalten konfrontiert werden, die belastend für die Kinder und auch für die Jugendlichen sind. Und dass ich finde, so ist das jetzt, dass das natürlich auch etwas damit zu tun hat, wie Eltern ihrer Elternverantwortung nachkommen können. Also das hat schon auch was damit zu tun, ob sie in der Lage sind, den Kindern Regeln und Werte zu vermitteln und sozusagen eine Vorbildperson zu sein. Und wenn man sich das mal anguckt, was die Vorbildfähigkeit anguckt, dann muss man auch feststellen, dass auch die Erziehungsberechtigten immer mehr an ihren Endgeräten hängen. Und wenn man uns beide mal anguckt, dann merken wir auch, dass diese Handys mittlerweile unseren Arbeitsalltag so sehr beschäftigen und dass wir immer verfügbar sind, alle Mails sofort beantworten wollen und dass es für die Kinder ja zum Teil auch gar nicht erkennbar ist, dass wir da nicht spielen, sondern dass wir arbeiten. Aber das Nutzen des Handys ist für die Kinder ja auch eine Freizeitbeschäftigung, ein gewisses Arbeiten. Also es ändert sich nicht. Von daher ist es zum Teil auch ungerecht, wenn Eltern darauf hinweisen, hier, du bist zu viel am Handy und gleichzeitig sie aber auch am Küchentisch im Wohnzimmer mit ihrem Handy sitzen und während Fernseh- oder Nahrungsaufnahme da mit ihren Endgeräten beschäftigt sind.
Jetzt könnte man natürlich, wenn man jetzt neurobiologisch drauf gucken würde, sagen, naja gut, aber unsere Gehirne sind ja schon fertig ja, und nicht mehr neuronal so beeinflussbar. Ich weiß nicht, ob du die Studie aus Cincinnati kennst, da haben die Hirnscans gemacht von Kindern im Alter von 0 bis 11 Jahren, um zu gucken, was eine Stunde Bildschirmzeit am Tag mit dem kindlichen Gehirn macht. Und dann haben die festgestellt, dass in der Tat die weiße Hirnmasse, die ja für Kognition zum Beispiel zuständig ist, wirklich schrumpft. Ne, wo ich denke, okay, ne, da kann ich jetzt fast dann die Australier verstehen, die ja wirklich jetzt andere Vorschläge dazu gemacht haben. Aber da wollten wir uns jetzt gar nicht hin verirren. Ich hatte noch eins gefunden, was mich in dem Zusammenhang auch wirklich beunruhigt, nämlich die Hälfte der Eltern lässt das eigene Kind, und nochmal, wir sprechen jetzt eigentlich über das Grundschulalter, wirklich komplett ohne Aufsicht nicht nur im Netz surfen, sondern ein Drittel hat auch überhaupt gar keine Sicherheitseinstellungen am Handy vorgenommen. Das heißt, die Eltern wissen gar nicht, wo sind die da eigentlich, auf welchen Seiten unterwegs. Und auch nur ein Drittel prüft überhaupt die Nutzungsdauer. Weil du hast ja gerade schon auch über die Elternrolle, Vorbildfunktion und ja, Erziehungsfähigkeit schwingt da ja auch mit rein. Sind wir zu naiv?
Oder zu abgelenkt? Ich weiß es nicht, ob wir zu naiv sind. Also es wäre jetzt für mich gar nicht erkennbar, das ist auch nicht, gar nicht mein Thema eigentlich, woran liegt das, dass Eltern nicht kontrollieren? Also sind wir zu abgelenkt, sind wir zu beschäftigt, sind wir zu sehr mit unseren Dingen? Sehen wir die Problematik gar nicht beim Kind? Ist es wahrscheinlich vielfältig. Ich kann es nicht genau sagen.
Aber wozu du jetzt auf jeden Fall was sagen kannst, ist, weil das war ja jetzt, ich sag mal so, Social Media, mit dem wir uns alle irgendwie beschäftigen. Und KI hat ja ehrlicherweise auch schon vor viel längerer Zeit Einzug in unser aller Leben gehalten, weil wir alle benutzen Navigationssysteme zum Beispiel. Und trotzdem ist ja KI jetzt auch für uns in dieser Professorinnenrolle auch allgegenwärtig, weil die Studierenden benutzen ChatGPT und alles, wir möglicherweise auch. Und KI im Kinderschutz ist ja jetzt etwas, wo mich jetzt interessieren würde, wo siehst du die großen Chancen, wo siehst du aber vielleicht auch Risiken im Kinderschutz?
Also bei uns in der Hochschule Osnabrück haben wir ja, genau wie bei euch, wir haben ja einen sehr generalistischen Studiengang und ab dem dritten Semester können die Studierenden sich Schwerpunkte suchen, in denen sie studieren wollen. Und wir haben ja seit jetzt anderthalb Jahren den Schwerpunkt Kinderschutz eingesetzt. Und über drei Semester, insgesamt mit 12 Semesterwochenstunden, können die Studierenden sich im Kinderschutz qualifizieren. Und da geht es im ersten Semester darum, dass die erstmal erkennen, also im ersten Schwerpunktsemester erkennen, was ist überhaupt Kinderschutz, was ist Kindeswohlgefährdung, was sind gewichtige Anhaltspunkte. Im zweiten Semester wird dann das Gefährdungsrisiko eingeschätzt, also Beratungsmethoden geübt, Fälle analysiert. Und im dritten Semester geht es darum, wie ist die Netzwerkarbeit unter datenschutzrechtlichen Gesichtspunkten zu gestalten und wie können auch Digitalisierungsprozesse helfen, im Kinderschutz besser zu werden. So, und wenn wir jetzt im zweiten Semester sind und das Gefährdungsrisiko einschätzen, dann stellen wir uns immer die Frage, wie können wir Studierende befähigen, Fallsituationen so zu analysieren, dass sie das Gefährdungsrisiko eines Kindes bewerten können. Und an der Stelle haben wir jetzt ein aktuelles Forschungsprojekt, das heißt Aid for Children. Da sind wir insgesamt 6 Kolleginnen, 3 Professorinnen, 3 wissenschaftliche Mitarbeiterinnen und gemeinsam mit 2 Professorinnen versuchen wir im Schwerpunkt jetzt herauszuarbeiten, wie kann uns künstliche Intelligenz dabei helfen, Studierende, aber auch Praktikerinnen zu befähigen, mehr Erfahrungen im Kinderschutz zu sammeln. Und da sehe ich eine ganz große Chance. Wir versuchen, eine VR-Situation zu kreieren. Das haben wir auch schon kreiert. Also du gehst in ein Büro, bist Mitarbeiterin eines Jugendamtes, kriegst eine Fallsituation gestellt und gehst dann mit dieser Fallsituation zur Familie Müller oder Meier, klingelst an der Tür, es geht um irgendeine Gefahrensituation, gehst in diese Wohnung rein und siehst dann die Eltern, siehst das Kind und musst dann herausfinden, sind das, was du da siehst, ist das gewichtig, ist das gewichtig, Anhaltspunkte, ja oder nein? Und wir versuchen jetzt in Interviews über eine App Fallsituationen von Fachkräften aus der Praxis uns schildern zu lassen, anonymisiert. Und daraus soll die KI dann Fallsilhouetten basteln, sodass wir möglichst viele verschiedene Fallsituationen haben, die die Fachpraktikerinnen bewerten sollen. Und das finde ich schon ein interessanter Ansatz. Ich bin sehr gespannt, wie wir da am Ende sind, wo wir kommen damit, was unsere Ergebnisse sind. Inwieweit gelingt es uns dadurch, den Kinderschutz ein gewissermaßen zu verbessern?
Okay, aber wenn ich das richtig verstehe, benutzt ihr dann ja eigentlich die KI, um die Studierenden schon mal in echte Fallkonstellationen
reinzubringen? Genau, das soll die KI leisten, die soll uns Fälle bauen, genau.
Okay, und dann ist es ja wirklich KI als Lehrinstrument innerhalb wirklich des Studiums.
Richtig.
Okay. Was sind für dich denn noch denkbare Bereiche? Also wenn ich jetzt so über KI im Kinderschutz nachdenke, dann fallen mir natürlich immer vor allem die Polizeibeamtinnen ein, die wirklich im Darknet suchen, wo sind hier Kinderpornos, wo sind Kinder möglicherweise auch gefangen gehalten, wo ja die KI sehr, sehr hilfreich schon auch und sehr gut eingesetzt wird, um in der Tat zum Beispiel Orte zu identifizieren, wo Kinder Gewalt erleben, um dann wirklich, ich sag mal, analog auszurücken und die dann zu retten. Das ist was, wo ich denke, da ist KI total wertvoll, weil es entlastet nicht nur die Polizei, also in ihrer Suche und beschleunigt natürlich auch das ganz reelle Auffinden von Kindern. Also insofern ist es, finde ich, sehr, sehr positiv. Aber mir würden jetzt natürlich auch Negativbeispiele einfallen. Also würdest du sagen, oder was fällt dir noch alles zu KI ein?
Negativbeispiele, wenn ich Fallbeschreibungen in eine App eintrage und mir anschließend die KI sagt, das ist ein Kinderschutzfall oder das ist kein Kinderschutzfall. Sowas will ich um keinen Fall. Und das wollen auch meine KollegInnen nicht, die mit mir dazu daran arbeiten. Also, dass die KI für mich eine Entscheidung übernimmt, das finde ich gefährlich und das würde mir als Negativbeispiel einfallen. Aber als Positivbeispiel, man könnte im Kinderschutz ein bisschen hermeneutisch rangehen und könnte überlegen, dass man eine Fallsituation hat und die KI einem Fragen stellt. Dass ich praktisch beschreibe, wie geht es dem Kind und die KI mich dann fragt, beschreib mal die körperliche Situation. Wie kann es seine Sinne wahrnehmen? Wie ist die seelisch-emotionale Situation? Weißt du, wenn ich Fragen gestellt bekomme, wenn ich immer wieder das, was eigentlich eine Einschätzung des Gefährdungsrisikos leisten soll, wenn ich schon im Vorfeld bei der Bewertung einer Fallsituation durch gute Nachfragen noch schärfer im Nachdenken, im Analysieren bin, was ist da eigentlich los oder gerade was die Erziehungsfähigkeit angeht, wie ist die Schutzfähigkeit der Mutter, wie kann sie den Alltag organisieren, welche Risikofaktoren gibt es? Also da kann ich mir vorstellen, dass man da über so Trainings auch nochmal besser im Analysieren von Fallsituationen ist. Die Gefahr, die ich wirklich sehe, ist, dass man zum Beispiel, dass Jugendämter KIs hinter Fällen laufen lassen, um zu überlegen, was könnte jetzt gefährlich werden, weil damit doch so automatisierte Entscheidungsprozesse vielleicht die soziale Arbeit beeinflussen können. Mhm. Und weil es vielleicht auch, das muss man auch damit denken, manchen Verantwortlichen sozusagen eine Sicherheit geben könnte. Ich vertraue vielleicht nicht mehr unbedingt auf die Fachlichkeit meiner Mitarbeitenden. Ich habe ja im Hintergrund eine Maschine laufen, die das erkennt.
Ja, da bin ich ganz bei dir. Das wäre auch, und ich meine, wir haben ja jetzt schon auch Teams, wo der Gefährdungseinschätzungsbogen letztendlich dann entscheidet und nicht, ja, mehr, genau, nicht mehr die einzelne Fachkraft, finde ich auch hochgradig gefährlich. Ja. Deswegen bin ich ja auch gegen Ampel- und Bepunktungsbögen, ne, weil das immer eine falsche Sicherheit im Kinderschutz suggeriert. Und das ist immer nur ein Instrument zur Reflexion und zur Hilfe der Einschätzung. Aber ich finde, das Instrument, egal ob jetzt ein händischer Bogen oder auch eine KI, darf nicht entscheiden. Ne? Und ich glaube auch, da ist es deswegen, ne, mein Vorgeplänkel mit, wir sind schon so gewöhnt an Medien und wir haben die schon so alltagsintegriert. Und spannenderweise, ich kann mir auch vorstellen, dass hinterher ein Team eher der KI vertraut, als dann, ne, dem eigenen, ich sag mal, nicht nur professionellen Gefühl, sondern auch den ethischen Moralvorstellungen, fände ich ganz hochproblematisch.
Ja, das sehe ich ganz genauso wie du. Also ich finde, wir in der Lehre, wir müssen doch die Fachkräfte von morgen so ausbilden, dass sie theoriegeleitet eine Situation analysieren können, dass sie beschreiben können, ne, das fachliche Handeln der sozialen Arbeit, was beobachte ich, wie bewerte ich das, welchen Erklärungsansatz habe ich und welche Prognose gebe ich dem weiteren Fallverlauf, dass ich auch in der Lage bin, das zu reflektieren. Und für diese Situationsanalyse, wie gesagt, da kann ein kollegialer Austausch hilfreich sein, da kann aber auch das Fragen über eine Maschine hilfreich sein, dass ich immer wieder Fragen gestellt bekomme, aber letztendlich die Entscheidung, die ich treffen muss, die treffe ich, weil ich auch in Interaktion mit den Erziehungsberechtigten gehe, weil ich denen erläutern werde, wo ich die Gefahrensituation sehe, weil ich ja auch befähigt sein muss, mit ihnen gemeinsam zu erarbeiten, wie sehen sie das denn? Also das mit ihnen in Austausch zu gehen. Und das Abgeben von Entscheidungen an Maschinen führt ja auch dazu, gegebenenfalls, dass ich in der Interaktion mit Menschen praktisch nicht mehr den Weg in der Fallbearbeitung sehe, den ich sehen könnte, weil ich es mit denen ausgehandelt habe. Mhm. Und ich finde es auch beängstigend. Also es hat sowohl, es sind die Gefahren und es sind die Chancen, die dabei sind. In den Chancen sehe ich wirklich auch jetzt gerade mit unserem Forschungsprojekt die Möglichkeit, Erfahrungen zu sammeln, mit den Fachkräften von morgen und denen von heute Situationen zu analysieren, zu gucken, was ist daran Kindeswohlgefährdung. Aber die Entscheidung muss doch letztendlich immer die oder hat die Fachkraft zu treffen.
Ja, was mich total beruhigt, wie ihr vorgeht bei eurem Projekt gerade, dass ihr ja, ich sag mal, vom Fach seid. Weil wenn ich jetzt noch mal schaue, wo zum Beispiel Dokumentationsvorgaben, egal ob jetzt digitalisierter Art oder nicht, ja häufig in Teams reingegeben werden. Das sind ja häufig Fachfragen. fremde Dokumentationsblätter, wo ich mal denke, warum lasst ihr denn nicht die Sozialarbeitenden, die pädagogischen Fachkräfte selber mal entwickeln? Insofern wird dann ja, ich sag mal, der Algorithmus von Menschen gefüttert, die auch vom Handwerk sind. Aber ihr habt euch bestimmt auch noch Support geholt, ne?
Naja, wir sind, ich bin der einzige Sozialarbeiter.
Okay.
Dann haben wir einen Digitalisierungsprofessor, Jan Lieber, und Julius Schöning, der hat den Schwerpunkt KI. Mhm. Und wir sind uns alle, wir sind ethisch auf der gleichen Linie unterwegs. Wir wollen keine automatisierten Entscheidungen haben. Wir sehen das sehr, sehr kritisch. Und das finde ich aufgrund dieser multiprofessionellen Herangehensweise total spannend, dass wir doch in einer Linie völlig ähnlich ticken. Also da sind wir, denke ich, ganz gut unterwegs. Und wir, unsere wissenschaftlichen Mitarbeiterinnen, die wir haben, die sind ähnlich multiprofessionell aufgestellt. Also da sind wir schon gut und sehr sensibel. Und ich finde ja sowieso, dass unserer sozialarbeiterischen Profession es gut stehen würde, wenn wir viel mehr die Prozesse bestimmen, die unseren Arbeitsalltag auch ausmachen.
Ja, genau. Nicht immer so bescheiden, ne? In der zweiten Reihe stehen, ne? Sondern genau, mit Stolz auch selber das Heft in die Hand nehmen und natürlich dabei kooperieren. Christoph, ich habe jetzt, weil wir sind ja, es ist beides, ne? Also wir finden es irgendwie gut und da sind viele Chancen, aber also es gibt auch Risiken. Und ich bin letztes Jahr über ein Interview gestolpert, das fand ich wirklich spektakulär und dachte, oh Mann, vielleicht muss ich da doch auch nochmal ganz neu drüber nachdenken. Und zwar hat der britisch-kanadische Nobelpreisträger Geoffrey Hinton, er hat nämlich schon in den 80er Jahren, hatte der eben diese Idee, dass man ja Maschinen so konstruieren muss, also analog zu unserem Gehirn. Also der hat quasi diese Frühform der KI entwickelt, also neuronale Netzwerke, quasi menschenähnlich in Maschinen gepflanzt. Und dann hat er seinen Nobelpreis bekommen, ist als KI-Veteran gefeiert worden und dann gab es zum Abschluss so eine Frage, so, ja, gibt es denn auch eigentlich was Sie bedauern in Ihrem Leben? Und dann antwortet er, ja, die KI entwickelt zu haben, weil er sehe nur zwei wirklich Potenziale, die halt die Menschheit ausrotten könnten. Und das sei einmal die Atombombe und dann halt die KI. Da dachte ich, ach du je.
Ja, ich hab, also das, ich bin da zu wenig im Thema drin. Ne? Ich bin ja auch bei unserem Forschungsprojekt, sage ich immer, okay, was die KI angeht, Leute, ihr seid hier vom Fach, macht das bitte. Aber ich habe die sozialarbeiterische Profession und ich gucke, wie das in unser Konzept reinpasst zum Kinderschutz und wo ich Probleme sehe. Vielleicht wird KI auch immer dümmer, weil sie sich selbst von sich selber speist. Also ich sag mal, ne, man weiß es nicht. Ich bin gespannt, wo die Reise noch hinführt.
Also, wo ich dann zum Beispiel Bauchschmerzen bekommen habe, jetzt sowohl auch aus der, ich sag mal, Kinderschutzperspektive, aber auch aus der Elternperspektive, wenn wir natürlich jetzt schon, ich sag mal, irgendwelche Influencer haben, die dann gar nicht mehr menschlich sind, sondern schon auch nur noch eine KI sind. Und wenn wir dann jetzt nochmal überlegen, das Grundschulalter verbringt schon unendlich viele Minuten pro Tag im Netz, die dann eher zu Stunden werden und dann erzählen die dann ihre Sorgen einer KI, die das entweder sehr, sehr gut auffangen kann oder natürlich auch Kinder dann im schlimmsten Falle zum Beispiel in den Suizid treibt.
Ja, Lebensberatung durch KI, stell dir das mal vor.
Ja, das meine
katastrophal. Ich. Mhm. Ne? Also dann, also du bist ja selber nur noch Mutter, ich bin Vater. Meine drei Kinder, die schon aus dem Grundschulalter entwachsen sind, schon erwachsen sind, haben ihr Telefon oder ihr Mobilendgerät erst mit 12 bekommen. Mein kleinster Sohn wird es ähnlich bekommen. Er findet das nicht gut. Aber ich muss dazu sagen, sein Freundeskreis ist, da sind die Eltern ähnlich. Also wir haben Gott sei Dank in dem Ort, in dem ich lebe, ist das scheinbar noch so ein bisschen Lummerland. Detox in den sozialen Medien. Aber es ist schon erschreckend, wenn man das sieht, wie ungefiltert der Zugang für die Kinder ist und was die da alles ausprobieren können. Und ich bin ja selber erstaunt, was KI alles kann. Auch ich nutze auch ChatGPT. Aber man muss es eher kritisch nutzen. Ich habe mal eine Suchanfrage zur Literatur eingegeben, die gab es gar nicht, diese Literatur. Die hat Literatur erfunden. Und wir müssen ja auch davon ausgehen, dass Studierende damit ihre Arbeiten zumindest überprüfen und sprachlich besser ausrichten. Momentan kann man sagen, fällt es einem noch ein bisschen auf.
Ja, ChatGPT glaubt auch, dass ich eine Professur in Bielefeld habe und ein riesengroßes Sozialinstitut leite. Also genau, also insofern, ich denke auch, dass sie vielleicht momentan noch gar nicht so klug ist, wie häufig erzählt.
Genau, aber wie klug wird sie?
Ja, genau, da sind wir dann jetzt bei anderen Szenarien.
Und wie normal wird sie?
Ja.
Das ist ja auch normal, ne? Wie normal wird KI? Und nun sind wir ja schon ein bisschen älter.
Mann,
ne? Also nicht, zumindest nicht mehr im Grundschulalter. Und gehen damit kritisch um. Aber wie kritisch bleiben wir? Auch da, die Frage muss man sich ja auch stellen. Also ich meine, am Anfang bist du ja sehr kritisch den sozialen Medien, also ich den sozialen Medien gegenüber gewesen. Ich nutze den Konzern Meta nicht. Aber bleibt das so? Ich merke ja auch, dass mein Verhalten, mein Nutzungsverhalten am Handy sich ändert. Und ich würde jetzt nicht meine Hand ins Feuer legen, dass ich sage, ich nutze bestimmte Sachen niemals. Würde ich jetzt nicht sagen.
Was mir immer auffällt, ist eigentlich, dass wir immer danach rufen, jetzt gerade auch aus unserer Profession heraus, dass die Kinder auf jeden Fall Medienkompetenzvermittlung brauchen. Ich denke ja immer, dass die Fachkräfte noch gar nicht wirklich medienkompetent
sind. Ja, denk mal den Prozess jetzt. Du bist in einer stationären Jugendhilfeeinrichtung, du hast Kinder, die dort ein Handy haben. Und inwieweit ist dieses Mediennutzungsverhalten auch vielleicht Anlass für übergriffiges Verhalten seitens der Fachkräfte, dass Handys eingezogen werden, dass sie einfach weggenommen werden, dass nicht der Prozess des Aushandelns mehr genutzt wird, dass man nicht mit den Kindern darüber redet, sie zu befähigen. Also da sind ja viele Punkte, die man sehen kann, die als Gefahr da sind, aufgrund dieses Nutzungsverhaltens. Also ich habe neulich die Frage gestellt bekommen, wie ist das eigentlich, wenn ein Kind in einer stationären Einrichtung ein Handy nutzt und dort mit Inhalten in Kontakt gerät, die dem Kind nicht gut tun? Das ist ja wirklich ein Problem.
Absolut.
Und wie man damit dann pädagogisch umgeht. Kein Umgang ist für mich, mit Gewalt das Handy wegzunehmen. Aber passiert das? Fragezeichen?
Auf jeden Fall wird das passieren. Aber wo wir gerade beim stationären Setting sind, habe ich immer noch ein anderes Beispiel, was hier auch immer wieder wirklich in Seminaren thematisiert ist. Wir haben ja so viele verschiedene, gerade auch freie Jugendhilfeträger. Und wir haben natürlich gerade auch in Intensivgruppensettings, wo aus Kinderschutzperspektive dann zum Beispiel familiengerichtlich ein Kontaktverbot zwischen Eltern und Kind verhängt worden ist. Ich sag mal, noch in den Nullerjahren, ne, da war es relativ einfach. Dann gab es eine Kontaktsperre, die kam nicht in die Einrichtung. Ne, die durften auch nicht anrufen. Und wenn sie angerufen haben, ging man selber dran. Und jetzt haben die Kinder Handys. Also Wie können wir eigentlich dann zum Beispiel in der stationären Jugendhilfe ein Kontaktverbot, was ja jetzt gerichtlich angeordnet ist, durchsetzen, ohne dann dem Kind eigentlich oder der jugendlichen Person das Handy wirklich wegzunehmen, was ja eben auch nicht geht.
Ja, und das ist die Herausforderung der Pädagogik. Mhm. Und das ist wirklich die große Kunst der sozialen Arbeit. Mhm. Und da wird es dann auch wirklich spannend, wie man damit umgeht, ne? Wie man mit Anforderungen, die das System stellt, Kontaktverbot, mit dem Handeln der Jugendlichen und den verbalen Äußerungen, wie man da versucht, dann einen Weg zu finden, der im Sinne des Kindeswohls ist. Mhm. Denn für Kinder ist es ja oftmals nicht nachvollziehbar, dass das Kontaktverbot da ist.
Genau, aber ich glaube, also wenn ich mir das anschaue, ne, wie langsam wir dann manchmal eher wirklich innerhalb der Kinder- und Jugendhilfe sind, uns mit diesen Fragen zu konfrontieren. Deswegen finde ich das so spannend, dass wir jetzt über KI sprechen. Und ich habe das Gefühl, im pädagogischen Alltag haben wir es noch nicht mal wirklich gut untergebracht, uns mit Social Media und Co. auseinanderzusetzen.
Allein schon damit, dass die Kinder überhaupt Handys haben und telefonieren könnten.
Genau. Und nicht nur telefonieren, sondern natürlich auch viele andere Dinge machen
können. Ja, sicher. Auch da wieder Gefahr und Chance. Ich sag mal, dass die Kinder mit digitalen Endgeräten ausgestattet sind, war ja während der Corona-Pandemie für manche wirklich der letzte Kontakt zur Außenwelt. Also man kann es auch nicht nur verteufeln. Es war ja auch ganz, ganz wichtig und ganz hilfreich, dass die Kinder überhaupt diesen Kontakt hatten. Und da den richtigen Spagat zu finden zwischen dem, was ist gut und was ist nicht gut. Aber da wiederum, denke ich, zum Thema Erziehungsfähigkeit, wie ist meine Vorbildfunktion als erziehungsverantwortliche Person, sei es im stationären Kontext, sei es im familiären Kontext. Und auch da, ne, wie ist die personelle Ausstattung in den stationären Einrichtungen? Wie pädagogisch kann ich überhaupt arbeiten? Oder wann bin ich rein im Überlebensmodus und muss gucken, dass mein Alltag irgendwie bewältigt wird mit einigen Kindern? Das hat ja auch Auswirkungen auf meine Verhaltensweisen und wie ich dann vielleicht auch agiere. Manchmal reagiere ich relativ entspannt, wenn ein Kind ein Handy dabei hat. Manchmal bin ich selber vielleicht auch angestrengt und reagiere dann nicht mehr entspannt. Es ist Konfliktstoff.
Genau, da sind wir also wieder da, ne, dass in der Tat, ich glaube, dass Familienleben durch die ganze Digitalisierung wirklich anstrengender geworden ist. Ne? Also früher hast du genau gewusst, wo dein Kind ist. Jetzt weißt du, es sitzt eigentlich eine Etage über dir, aber wo es sich gerade digital aufhält, wissen viele Eltern, glaube ich, nicht.
99 Sekunden für den Kinderschutz. Was muss sich ändern?
Für den Kinderschutz muss sich verändern, dass die Hochschulen, gerade die soziale Arbeit und der Ausbildung von morgen, dass da der Kinderschutz Studienschwerpunkt mit wird. Ich finde, es ist extrem wichtig, da, um die Mitarbeiterfluktuation auch in dem Bereich zu verändern. Also wir haben ja eine unglaublich hohe Mitarbeiterfluktuation bei den Jugendhilfeträgern, bei den Jugendämtern. Und das liegt auch sicherlich daran, dass die Fachkräfte von morgen zum Teil im Studium nicht richtig auf den Kinderschutz ausgebildet werden. Wir müssen einfach dafür Sorge tragen, dass dieser Inhalt im Studium gesetzt ist, dass die Fachkräfte von morgen mit Fachwissen ausgestattet werden, damit sie dann, wenn sie in die Praxis kommen, diese Praxis auch bewältigen können. Das wäre für mich entscheidend und wichtig. Und wir brauchen mehr Ressourcen. Wir brauchen mehr Ressourcen, mehr personelle Ressourcen, mehr fachliche Ressourcen in den Jugendhilfeträgern. Und dazu müssen wir alle unseren Beitrag leisten. Und wir im Kinderschutzkompetenzzentrum an unserer Hochschule, wir versuchen da unseren Beitrag zu leisten.
Und da kann KI dann eben sinnvoll entwickelt und eingesetzt auf jeden Fall ein gutes Instrument werden, wenn es dann eben zur Reflexion etc. dient.
Und wer weiß, wenn ich euch wieder besuche, vielleicht bringe ich dann die ersten VR-Brillen mit, wo die Studierenden aus deinem Masterstudiengang dann in diese virtuellen Szenarien reingehen und dann Gefahrensituationen analysieren und bewerten sollen.
Das finde ich total hervorragend. Oder ich komme einfach mit einer Studierendengruppe zu dir und dann probieren wir das vor Ort aus.
Noch besser.
Noch besser. Ja, wir sind also schon am Ende angekommen. Liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, danke, dass Sie hingehört haben.
Das war der Kinderschutz-Podcast der Deutschen Kinderschutzstiftung Hänsel und Gretel mit Katinka Beckmann. Damit wir alle besser hinhören und mehr verstehen. Wollen Sie mehr hinhören? Dann abonnieren Sie unseren Kinderschutz-Podcast überall da, wo es Podcasts gibt. Und unter kinderschutz-podcast.de.